Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist und ich bin wirklich stolz, dir diese Folge hier präsentieren zu können. Du wirst nämlich jetzt gleich meinen alten Englisch- und Philosophielehrer Mr. K kennenlernen. Herrn Konrad Alexander. Der Typ hat mich seit der 8. Klasse begleitet. Durchs Abitur, durchs Gymnasium, was auch immer. Die alte 8W vom Schlossgymnasium. Viele Grüße an der Stelle. Wirklich, also ich finde es schön, dass wir das gemacht haben. Es ist eine Folge, die so viel Feuer hat. Und ich hatte, glaube ich, noch nie einen Podcast-Gast, der so viel gegen das gesprochen hat, was ich so in den Raum geworfen habe. Und es war so viel, was mich selber zum Nachdenken gebracht hat. Und ich muss wirklich sagen, die Folge hat mich einige Tage beschäftigt. So. Und es ist so viel drin. Ich habe hier so einen Zettel vor mir liegen, wo ich einfach nur so grob ein paar Themen aufgeschrieben habe, die jetzt so auf dich warten. Und eigentlich mache ich das nicht so, aber ich würde jetzt einfach an der Stelle so ein paar vorlesen. Und vielleicht merkst du dann so, wie groß dieses Ding gleich wird. Ja, und das würde ich jetzt einfach machen. Wir haben über Werte geredet, über Freiheit, über Individualität, über Gelassenheit, über Krisen, über Vergänglichkeit. Dann steht hier noch Fuck Effizienz. Das wird sich auch im Laufe der Podcast-Folge erklären. Und dann Selbstverwirklichung versus das Geben für andere. Das sind jetzt ganz, ganz viele Themen, die ich gerade in den Raum geworfen habe. Und wahrscheinlich wird es dir gleich genauso in der Podcast-Folge gehen, weil da einfach super viel drin ist. Und ich würde sagen, ich habe jetzt total viel gesagt. Hör doch einfach mal rein. Guck doch mal, ob du was mitnehmen kannst. Und viel Spaß. Ich melde mich am Ende nochmal.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
So, Mr. K, wir tun es. Und ich meine, ich habe es eben schon kurz gesagt und ich sage es jetzt gerne nochmal. Es ist eine der Podcast-Folgen über... Das klingt jetzt, das ist so ein bisschen für mein Ego einfach. Das ist eine der Folgen, über die ich bin stolz auf mich, dass ich heute hier sitzen darf. Also wirklich. Und ich glaube, der Punkt, der mich am meisten stolz macht, ist, dass wir in Kontakt geblieben sind. Ich kann das wirklich hier so festhalten, dass es für mich, ich bin stolz auf mich, dass ich heute hier sitzen darf. Das muss ich für mein Ego erstmal am Anfang loswerden.
Danke. Du hast Glück, dass das hier meine Wohnung ist und nicht ein Studio, sonst wäre ich nämlich jetzt gegangen, aber ich kann ja nirgendwo hin. Boah, peinlich. Okay, aber danke.
Ich bin aber nicht der Einzige, der das so sieht. Können wir jetzt hier den Paul und die Anna hier noch mit reinbringen? Ja. Da war ich ja gestern. Und ich glaube, dass du für viele einen bleibenden Eindruck hinterlassen hast. Also ich kenne zum Beispiel auch niemanden, der so oft... Wenn ich von dir erzähle, so in meinem Freundeskreis oder so, gibt's immer diesen einen Lehrer, von dem jeder erzählt, so dieses, ja, ich hatte auch meinen Herr Konrad. Also so der eine Lehrer, den man einfach so ins Herz geschlossen hat.
Was soll ich sagen, ne?
Weiß nicht, muss...
Ja, kann ich ja...
Klar. Das war nur für mich
hier. Ich hatte nie Unterricht bei mir, ich habe keine Ahnung, wie es ist.
Da habe ich letztens auch so einen richtig krassen Gedanken gehabt für Musiker. Die ganzen Leute, die auf der Bühne stehen und 80.000 Leute stehen da, schreien den Namen, kreischen und die haben sich selber noch nie so selber als Artist im Publikum gesehen. Ist das für einen Lehrer genauso?
Keine Ahnung, aber ich habe mal ein Interview gesehen mit einer Sopranistin, Hildegard Behrens, und die wurde genau das gefragt, wann wissen Sie eigentlich, dass Ihre Vorstellung richtig gut war? Und dann hat die was total Erschreckendes gesagt und ich fand das gut, aber auch echt beängstigend. Die meinte, wenn ich mich selber nicht mehr höre...
Das heißt, also wenn die anderen zu laut sind, oder?
Nee, wenn sie so aufgeht in der Musik, dass sie nicht mehr weiß, was sie tut, dass sie im Grunde ist sie dann wie, also sie glaubt, sie wäre stumm.
Echt?
Sie öffnet den Mund und hört, sie weiß nicht mehr, ob sie singt. Sie muss blind darauf vertrauen, dass sie das gerade tut. Und sie so dann, wenn dann der Vorhang fällt, ist immer der tosendste Applaus.
Boah, ist das abgefahren.
Ist eigentlich ein guter Einstieg in unser Gespräch. Also so das Selbst loswerden. Also ich fand es total beängstigend, weil die Vorstellung, dass ich eigentlich ja genau, was du sagst, dass ich nicht vorhanden sein kann, damit ich am besten bin. Also der Kontrollverlust, der da auch drin steckt, ne?
Das wäre jetzt auch so mein Punkt gewesen, weil man muss ja wirklich voll in das vertrauen, was man tut.
Ja, oder einfach so eine Not haben, dass man einfach weitermacht, egal was klar.
Hier kann ich jetzt nicht mehr. Stimmt, es wäre auch komisch, wenn er einfach von der Bühne runtergeht und einfach aufhört.
Ja, das machst du einmal, aber ich glaube, dann kriegst du keinen Folgevertrag. Also ich fand, das ist ganz komisch, weil da war ich 12, als ich das gesehen habe. Mein Vater ist so ein bisschen sehr opernaffin, also wir hatten viel Opern-Interviews und Filme und dies und das und jenes. Ich habe das am Rande immer so mitbekommen und das ist aber richtig hängen geblieben. Ja, das hat mir Angst gemacht.
Glaube ich. Auf der anderen Seite ist es ja auch eigentlich, das habe ich zum Beispiel, so könnte man ja so einen Flow-Zustand irgendwie nehmen. Vielleicht kennst du das vom Schreiben, dieses man setzt sich hin, hat vielleicht irgendwie vorher eine Idee, die einen dazu bringt, dass man sich hinsetzt und sagt, das muss ich festhalten. Und dann ist auf einmal 3 Stunden später, man hat nichts gegessen, nichts getrunken und man war so voll. Und da war es ja auch eigentlich dann bei mir zumindest immer egal, ob es gerade gut oder schlecht ist, was ich mache. Es war so dieses Machen und danach hat man dann diesen Punkt, okay, war das gerade jetzt voll für den Arsch oder kann man das vielleicht tatsächlich benutzen, was ich da gerade auf die Beine gestellt habe? Aber so in diesem richtig kreativen Entstehungsprozess denke ich oft auch selten darüber nach, ob es jetzt gut, zum Beispiel bei den Podcast-Folgen, wenn ich die alleine hier aufspreche, es ist so 20 Minuten Rausch und danach denke ich mir, okay, was hast du jetzt da eigentlich gerade gemacht?
Ja, aber jetzt kommt's wieder. Ich finde das spannend und das klingt aber immer so romantisch, ne? Das ist dann so dieser Flow. Also Flow ist ja so einer der modernen Fetische. Wer nicht im Flow ist und sei es beim Müll raustragen, ne, der hat sein Leben nicht gelebt und so. Ich bin da ganz skeptisch, weil ein Freund und ich, wir hatten eine Zeit lang mal einen Begriff dafür. Also wenn man einen Partyabend hatte, viel getrunken oder auch wenig getrunken, aber irgendwie gut drauf war. Und das wird jeder kennen, wir haben das immer genannt, also es gibt den Kater, klar, ne? Irgendwie trockener Mund, trockene Augen, alles trocken, nicht so schön, aber den meinen wir gar nicht, sondern wir haben immer vom Sozialkater gesprochen. Und das ist, wenn quasi die Kontrollinstanz im Ich zurückkehrt am nächsten Morgen und man sich fragt, oh Gott, habe ich das wirklich gesagt, habe ich das, ich habe eh das Gefühl, dass viel, also Alkohol, eine Freundin von mir nennt das immer den sozialen Schmierstoff. Ist vielleicht nicht so falsch. Sie meinen so, ne? Die Leute hätten sicherlich viel zu sagen, wenn sie nicht 2 Bier dazu trinken. Finde ich ein bisschen traurig, sehe ich anders, aber egal. Aber was ich sagen will, ist dieser Sozialkater, das ist für mich eigentlich die Rückkehr der Vernunft nach dem Flow. Und wie du ja auch schon sagtest, man weiß nämlich eigentlich währenddessen nicht, ob es was taugt oder nicht. Und das Peinliche ist ja nur, wenn du jetzt für dich alleine einsprichst, dann kannst du ja immer noch beschließen, das zu löschen. Aber wenn du in einer vollen Kneipe vor 50 Leuten irgendwie Gogo-Tanz an der Stange aufgeführt hast, weil du dachtest, du wärst da gerade echt so berufen, dann ist das am nächsten Morgen unter Umständen nicht so tragfähig.
Aber ist das nicht auch einfach Leben? Einfach so Momente zu haben, wo einem wirklich alles scheißegal ist? Natürlich ist es bestimmt auch manchmal, aber ich habe am Freitag noch mit einem 9-jährigen Mädel geredet und die meinte so, mir ist nichts peinlich. Ich kenne das Gefühl von peinlich sein irgendwie nicht. Die, so wirklich total unüberlegt einfach so, nee, ich kenne das nicht, mir ist das egal. Und ist das nicht auch irgendwie schön, dann vielleicht dann auch mal so einen Fehltritt oder so einen Moment zu haben, wo man vielleicht übers Ziel hinausschießt, aber diesen Moment erlebt zu haben in der Situation?
Ja. Ja, kann ich nicht wirklich, also dagegen sagen will ich ja eh nicht, aber ja, auch, das ist auch schön, bestimmt. Und es ist, glaube ich, auch nötig. Und ich glaube, zum Menschsein gehört das. Ist ja auch spannend, es ist in allen Kulturen sogar fest verankert. Ja, hier im Rheinland ist es der Karneval, also klar kann man jetzt von halten, was man will,
ja.
Aber als Form ist es fest verankert, dass man sich gehen lässt, dass man die Ordnung sein lässt, dass man die Ordnung auf den Kopf stellt, finde ich auch wichtig. Andererseits musste ich gerade ein bisschen lachen, also wenn Hunde auf der Straße bumsen, ist denen das auch nicht peinlich, ne? Weiß nicht, ob ich das so toll fände.
Stimmt.
Also da ist schon eine Grenze, ne, die den Menschen ausmacht, in beide Richtungen.
Aber auf der anderen Seite finde ich es auch, es ist viel zu oft, funktionieren wir einfach nur. Also dieses, dass man viel zu oft vielleicht Sachen auch einfach nicht macht, weil man denkt, okay, das wäre jetzt vielleicht unangebracht. Und dadurch dann auch so ein bisschen weniger man selbst ist. Oder? Also dieses, so allglatt zu sein. Also ich habe zum Beispiel für mich persönlich, kann ich sagen, definitiv nicht so 24-7, aber ich höre jemanden zu, der abgedreht ist. Irgendwie gestern haben wir bei Paul zum Beispiel auf der Couch gesessen und so einen Typen zugeguckt, der total abgefuckte Mucke gemacht hat in so einer Brewery. Und der hat dann da nur über Sex und Frauen und Pussy und so gerappt. Aber der war voll, der war total durchgeknallt. Aber das hat so Spaß gemacht, dem zuzugucken. Und es war dann vielleicht ein Extrem, was vielleicht auch an ein paar Stellen unangebracht war. Aber es war total toll, den Menschen dabei zuzusehen, wie er das irgendwie so rausgebracht hat. Also ich finde extrem, immer extrem ist glaube ich, ungesund. Aber hin und wieder einfach mal so ein Ausschlag, wo man sich so denkt, ach geil, das steckt ja in dir. Ich finde, das ist voll wichtig, das rauszulassen. Mhm.
Also ich muss jetzt mal eine Sache sagen. Ich könnte jetzt die ganze Zeit sagen, ja, stimmt, gute Beobachtung.
Nee, man kann ja auch.
Also ich, aber ich finde ja so, ne, Gespräche leben ja sehr davon, dass man dann auch so ein bisschen die Gegenposition einnimmt, weil sonst voll. Müsste man sich ja nicht unterhalten. Und ich habe jetzt, also während du geredet hast, hatte ich schon wieder so, ich bräuchte eigentlich Notizzettel. So 4 Punkte. Ich versuche jetzt, ich gucke mal, ob ich das noch auf die Reihe kriege. Also das Erste, was ich so gedacht habe, ja, ich gebe dir recht, diese Ausbruchsmomente scheinen sogar zunehmend wichtig. Was ich mich frage ist, was ist da im Alltag los, dass die Leute dann so ausbrechen müssen?
Ja.
Weil ganz ehrlich, und vielleicht schlägt das ein bisschen den Bogen zu den Komplimenten am Anfang, von denen du gerne zwischendrin noch mehr machen kannst. Ich hatte noch nie das Gefühl, während ich unterrichte, dass ich dort anders, natürlich, ne, ein Stück weit habe ich da eine Rolle, aber ich kann die so sehr persönlich gestalten, für mich gefühlt. Vielleicht bin ich auch so ein schlichtes Gemüt und habe nicht große Bedürfnisse im Leben, aber ich kann als Lehrer so sehr bei mir bleiben, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich am Wochenende ausbrechen müsste. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich mache das eigentlich stündlich in kleinen Portionen, egal ob ich in der Leihbücherei in der Schlange stehe oder beim Aldi mit der Kassiererin rede oder eben unterrichte. Ein anderer Gedanke, der mir da gekommen ist, und das fand ich auch ganz spannend, wo ich das erste Mal für mich richtig erschreckend beobachtet habe, das war in England, in London, wo wirklich Freitag spätestens um 16.30 Uhr einfach die ganze Stadt durchdreht. Mhm. Und da habe ich gedacht, warum? Und dann wurde mir irgendwann klar, ja natürlich, weil die permanent den Korken drauf haben auf der Flasche, was ein gutes Bild ist, weil dann umgekehrt werden die Flaschen alle entkorkt und dann geben die sich aber sowas von.
Ja.
Und dann kommt echt eine Unterseite raus, wo ich denke, boah, ja, also die spricht auch Bände. Da frage ich mich, na, wie gesagt, was ist da vorher für ein Druck? Lustigerweise ist ja gerade London auch so die Kaderschmiede des neoliberalen Systems, unter dem wir alle ja mittlerweile leiden. Und ich finde, ich beobachte das viel und lustigerweise Unterhaltung ist auch zunehmend, anderen Menschen dabei zuzusehen, wie sie durchdrehen. Und das irgendwie selber, das ist wie so eine Triebabfuhr. Mhm. Also, oh Gott, es wird jetzt hier alles sehr akademisch, aber Aristoteles wird sich ja echt freuen. Das aristotelische Theater sagt, wir erleben durch Identifikation mit dem Helden eine Katharsis, ne, eine Läuterung, eine Reinigung. Und manchmal habe ich das Gefühl, alle ziehen sich bei YouTube Menschen rein, die Fürze anzünden, den lautesten Schrei ever rauslassen, nackt irgendwelche Böschungen runterrennen, sich irgendwie, ne, durch Brennnesseln und irgendwie brauchen wir anscheinend alle Triebabfuhr. Aber ich frage mich, was ist denn da im Alltag los, dass wir das alle so brauchen? Also mich langweilt das eher. Oder vielleicht.
Ich glaube, das ist wirklich genau das ist, was du gerade gesagt hast. Dieses 5 Tage in der Woche darf man es nicht rauslassen, kann man es nicht rauslassen und dann hat man diese 2,5 Tage, wo man irgendwie dann, also es ist so, wäre es auf jeden Fall, ist es ungesund, glaube ich. Und vielleicht, um für dich zu sprechen, ich glaube, dass du eine Balance gefunden hast.
Entschuldigung, ich trinke Tee und habe gerade gemerkt, ich wollte was sagen, aber das ging nicht, weil ich einen Schluck Tee im Mund hatte. Ich weiß nicht, Balance, naja, darf ich schon wieder böse sein? Klar. Ich finde, Balance ist halt auch so ein Fetisch. Das ist schon wieder genau das, also, oh, da frage ich mich auch schon wieder, was ist denn mit den Leuten los? Alle wollen Balance, das fängt beim Müsli an. Das heißt schon Balance, wo ich so denke, da wäre für mich schon, da würde ich schon nicht mehr aus dem Haus gehen. Also wenn morgens auf meinem Müsli Balance stehen würde, hätte ich schon schlechte Laune. Ich brauche keine Balance, ich mag eigentlich die Bewegung. Jetzt kann man natürlich argumentieren, unterm Strich kommt die Nulllinie raus, okay, super. Ja, das hat Monty Python schon gesungen und so.
Aber man die kommt ist ja erst nichts. Da, wenn alles vorbei ist irgendwie.
So, das ist ja auch schön, aber zwischendrin, also es ist ja so, als würde man... Also es ist ja lustig, wenn du mir rechnerisch nachweisen würdest, dass ich die Achterbahnfahrt nicht machen müsste, weil wenn man alle Loops gegeneinander verrechnet, am Ende eine Nulllinie rauskommt, dann stimmt das wahrscheinlich, aber ist ja nicht Sinn der Achterbahnfahrt. Und so ein bisschen sehe ich das Leben. Ich will schon versuchen, dass ich mich nicht schädige durch die Ausschläge. Mhm. Aber Balance ist so das Letzte, was ich möchte. Also die einzige Balance, die, wenn ich gefunden habe, aber ich glaube, das ist eher eine Verschleißerscheinung, weil ich jetzt einfach alt werde und nicht mehr so die Energie habe, dass ich mir mehr zugucken kann, wenn die Ausschläge stattfinden.
Das wäre jetzt auch so, vielleicht Balance ist vielleicht falsch ausgedrückt worden oder vielleicht hat dieses Wort einfach nicht so die Bedeutung, die ich damit gerade gemeint habe. Dieses, so kann ich es nämlich für mich auch sagen, dass ich viel besser mit meinen Ausschlägen mittlerweile leben kann. Ich habe gemerkt, dass ich immer viele Hochs und viele Tiefs habe. Mhm. Und es ist okay. So dass das irgendwie vielleicht so, Balance ist, was wäre der richtige Begriff dafür? Ist es dann die Akzeptanz des
Fließens? Ja, so Gelassenheit. Merkst du, was ganz Schlimmes ist? Eigentlich können wir gar keine schönen Worte mehr benutzen, weil die alle schon auf irgendeiner Müsli-Packung stehen. Ne? Ja, also deswegen, ich bin ja froh, dass ich dir einen Tee noch finden konnte, wo nichts drauf stand, außer Eisenkraut.
Jetzt gibt's ja sogar diese Yogi-Tees, wo dann sogar genau. Jeden Tag hast du dann einen Spruch, wo genau. Dann steht, du bist das Licht der Welt oder sowas.
Genau, ne? Sag ich ja. Hat jemand ein schönes Buch drüber geschrieben? Also über Werte. Und der sagt so, es ist unglaublich. Also, okay, du hast gesagt, ich soll viel zitieren. Ich bin leider so Kurt Tucholsky, den ich eigentlich gar nicht viel lese, aber reicht ja, wenn man sich einen Spruch merkt, dann wirkt man ja schon belesen. Der hat mal gesagt, wenn Leute was in ihr Schaufenster legen, dann führen sie es meistens nicht im Laden. Und so kommt mir das vor, überall stehen Werte drauf. Wie ich schon sagte, es fängt beim Müsli morgens an, ne? Der Joghurt Balance, der Yogi-Tee dazu ist Gelassenheit und. Und kaum bin ich auf der Straße, will der eine mich weghupen und überfahren und in der S-Bahn wollen sie mir die Fahrradkette durchs Gesicht ziehen, weil alle sind alles, nur bestimmt nicht gelassen und ausgeglichen und fressen dann noch mehr von dem Müsli und machen noch mehr Selbstfindungskurse. Und ich habe so das Gefühl, als Gesellschaft, es gibt ja kaum noch T-Shirts, wo nicht irgendwas draufsteht, worüber Buddha sich bestimmt gefreut hätte, was aber so eine Inflation herbeiführt, dass eigentlich... Also es ist schrecklich. Also es ist ein solcher Werteterror, dass ich das Gefühl habe, das spricht für die Wertlosigkeit, die dahinter stehen muss. So ein bisschen wie durchdrehen am Wochenende, weil man eigentlich die ganze Woche irgendwie nicht zum Zuge kommt. Und das finde ich komisch, weil ich denke immer so, ey, ich glaube, es ist noch keiner Gesellschaft potenziell anders. Es hätte noch keiner Gesellschaft potenziell besser gehen können als uns.
Das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber ich glaube, es geht uns so gut, dass wir gar nicht mehr sehen können, wie gut es uns geht.
Ja, das ist auch schon wieder so ein Satz. Ach, Fabio, das macht richtig Spaß.
Ja, ey, ich genieße das gerade auch total, dass ich einfach mal direkt so auch was zurückbekomme. Weil ich bin 23 Jahre alt und ich habe so oft dieses Gefühl, dass ich irgendwie so ein Trittbrettfahrer bin. Dass ich so... Ich verdiene mein Geld zum Beispiel hiermit, dass ich Sachen in ein Mikrofon spreche und andere Leute sich das anhören. Und ja. Ich habe so oft die Gedanken, also das, was du da sagst, so bist du das irgendwie wirklich so? Ist es oder fakest du das irgendwie? Ist es also so oft habe ich so in meinem Kopf dieses, bist du nicht irgendwie ein Faker oder irgendwie sowas? Mhm. Du redest die ganze Zeit hier und entsprichst du dem, was du sagst? Und deshalb finde ich das total gut, gerade einfach dann auch direkt was zurückzubekommen. Also mehr davon.
Ich habe mal mit einem Freund beim Frühstück gesessen und der hat wirklich was Schönes gesagt. Der meinte so, ich habe so unterschiedliche Freunde, Alexander, und ich habe echt drüber nachgedacht, was die eigentlich verbindet und jetzt weiß ich's. Und dann hat er ihr gesagt, weil er mich dann da inkludierte, also insofern hat er mich wohl für seinen Freund gehalten, er meinte, ihr habt alle Angst, dass rauskommt, dass ihr eigentlich nichts könnt. Und das ist der Also, ne, that you fake it. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass man so wach bleibt, dass man nicht auf sich selber reinfällt. Also, vielleicht könnt ihr nichts, aber immerhin achtet ihr noch darauf, dass es so sein könnte. Und das fand ich ganz schön. Also, insofern, ich glaube, diese Angst, oder als Lehrer, ich weiß noch, ich habe ganz lange immer auf den Moment gewartet, wo die Tür aufgeht und die sagen, ja, Herr Konrad, gehen Sie mal bitte aus dem Klassenzimmer. Ihr Abschluss wurde gar nicht anerkannt. Weil ich stand vor diesen Kindern und ich denke so, ey, hier kommt keiner mehr und kontrolliert mal, was hier eigentlich passiert. Ich wusste nicht, ist das jetzt gut, ist das richtig? Aber ich glaube, das hält einen ganz frisch, wenn man auch dran zweifelt. Also ja. Insofern, um dich da zu beruhigen, ich glaube, das ist eine der wenigen Garantien im Leben, dass man nicht völlig daneben liegt, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man vielleicht völlig daneben liegt. Meine Großtante, die ist jetzt gestorben, die ist echt alt geworden, Kölnerin, richtig eine Kölnerin, die hatte immer Angst, dass sie verrückt wird. Die hat übrigens jetzt Geburtstag im Juni, ich glaube am 14. Ja, auf jeden Fall, die hatte immer Angst, dass sie verrückt wird und irgendwann meinte ein Arzt zu ihr, und das hat ihr sehr geholfen, solange sie sich die Frage stellen, ist es wohl noch nicht so schlimm.
Ja.
Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Und das hat der total geholfen. Da war sie ganz glücklich. Das hat sie auch immer zitiert. Ja. Aber ich weiß gar nicht, wo wir gerade waren.
Nee, eigentlich wolltest du wieder irgendwas gegen das sagen, was ich gesagt
hatte. Ja, das stimmt.
Und dann habe ich nur gesagt, dass es voll okay ist.
Ja, ach ja, genau so dieses. Aber ich habe vergessen, was es war.
Ich auch.
Da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, es kommt, wenn man doppelt so alt ist wie du. Aber es geht anscheinend auch mit 23 schon mit dem Vergessen.
Oh, ich bin da richtig schlecht. Also so erinnern ist. Also ohne meinen Kalender wird da nicht viel passieren in meinem Leben, weil ich, glaube ich, alles vergessen würde, was ich zu erledigen hätte.
Mhm.
Wirklich von, ich muss jetzt den anrufen, ich muss mir alles aufschreiben.
Ja, das ist ja nochmal was anderes. Aber nicht mehr zu wissen, was vor 5 Minuten noch so dringend war, dass ich da unbedingt was zu sagen musste. Ich erinnere mich, ich habe auf jeden Fall gelacht, weil ich dachte, oh, jetzt here we go again. Ich habe es echt vergessen.
Ich weiß es auch nicht mehr. Da müssen wir uns was Neues an den.
Können wir nicht zurückspulen? Du hast da so ein tolles Gerät.
Nee, das gilt nicht. Das wäre Cheaten.
Warum? Das ist ja wie Aufschreiben. Okay. So.
Wir können ja irgendwas. Wir haben ja so viele Dinge, über die wir reden können. Was hast du denn gedacht, was wir jetzt irgendwie so abquatschen, bevor ich gekommen bin?
Das ist ja ganz lustig, das ist noch sowas, ne, was mit dem Alter kommt. Also tatsächlich, ich merke, ich mache mir viele Gedanken. Also ich war überhaupt nicht cool damit. Ich glaube, ab.
Samstag. Ich war auch so froh, dass du ja gesagt hast, weil ich wusste, jetzt gibt's keinen Weg. Also da gibt's jetzt keinen so, nee, wir machen das doch. Ich wusste, das war der einzige Moment, wo ich
Konrad bekommen hätte. Da hast aber echt Glück, ne? Das ist rein, ey, das ist nur, weil meine Eltern mich so erzogen haben. Also ich habe mir in Körperteile gebissen, die man, glaube ich, selbst im Radio nicht laut sagen darf. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt hast du ja gesagt, da musst du jetzt durch. Und habe dann wirklich nur dich reingelassen, weil ich gedacht habe, im Notfall kannst du ja wahrscheinlich juristisch immer noch durchsetzen, dass er das löschen muss.
Auf gar keinen Fall. Irgendwie kriege ich das hin, dass ich das.
Nee, und dann, aber das fand ich spannend, weil dann habe ich gedacht, okay, weil, also auch wieder auf so ganz vielen Ebenen, ne? Ich habe so gedacht, eigentlich ist das schon das Thema. Und dann habe ich gesehen hier, ne, find your one thing and do that one thing und so. Also das war so ein bisschen das Thema, warum ich mich eigentlich so dagegen sträube. So dieses.
Da könnten wir jetzt auch ins Schlafzimmer rübergehen und so die Sachen, die du geschrieben hast, einfach, also so, das ist ja so viel, was du auch machst und vielleicht, ich sehe da so viel, was so kreativ ist und so viel, was eigentlich auch meiner Meinung nach absolut in die Welt gehört. Aber ich hatte immer schon so das Gefühl, dass dir das schwerfällt. Obwohl da so viel, allein, du gibst so viel, finde ich. Also ich finde, das war damals schon, du hast uns, die Kanackenklasse, die 8W, Mann, wir haben.
Okay, ich glaube, spätestens jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das hier abbrechen, ja?
Safe, also nee, das ist, ich finde, das war so, ja, keine Ahnung, woher kommt das, dass das so schwer für dich ist, dich dann jetzt hier hinzusetzen und, du hast ja auch gesagt, ich will nicht über mich reden.
Mhm.
Warum? Ich meine, ich kann es nachvollziehen, auf jeden Fall, aber. Ich finde, dass du so ein geiler Typ, allein dieses Bücherregal, allein das wäre ein Grund zu sagen, okay, lass mal hinsetzen und quatschen. Ein Mensch, der so viele Bücher gelesen hat, das ist so.
Mhm. Das funktioniert jetzt auf vielen Ebenen. Ne? Und ich kann mich natürlich gerade ganz gut entscheiden. Ich könnte jetzt so tun, als gäbe es da keine persönliche, die gibt es bestimmt. Und damit wären wir auch bei einem bestimmt zentralen Moment dieser ganzen Diskussion. Ich klammer das mal aus, weil das bildet sich wahrscheinlich eh von alleine mit ab, also mein persönlicher Komplex. Und ich finde das andere viel spannender. Also so wie jetzt auch. Und das beantwortet noch ein Stück weit die Frage mit dem Problem und auch ein bisschen meiner Angst vor dem Interview heute. Weil irgendwann habe ich gewusst, nee, sobald du hier sitzt, funktioniert das.
Mhm.
Aus dem einfachen Grund, wenn du mir jetzt ein Mikro hier hinstellen würdest und sagen würdest, so Alexander, erzähl doch mal, würde ich durchdrehen. Sobald du hier sitzt, ist hier kein Mikro, sondern bist du hier. Und dann funktioniert das von ganz alleine, weil ich finde, Menschen oder jetzt mal ganz pathetisch, das Leben trägt halt Dinge an uns heran. Und mit den Dingen kann ich gut arbeiten. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Das Problem mit dem, was man so schön kreativen Prozess nennt und was auch ein wahnsinniges, irrsinniges Problem von mir ist mit künstlerischen Tätigkeiten oder kreativen Tätigkeiten im weitesten Sinne, die sind oft echt ego-basiert. Und wenn ich jetzt vor der 8W und dann 9W und irgendwann Oberstufe stehe oder der Kanackenklasse, um das jetzt mal das Kind beim Namen zu nennen, das war eigentlich perfekt für, also ist auch immer noch perfekt für mich, weil ich habe das Gefühl, ich kann mich da wahnsinnig umsetzen, übersetzen und auch ausleben. Aber es geht nur sehr bedingt um mich.
Mhm. Es ist ja ein Beruf, eine Rolle auch irgendwie so ein bisschen, oder?
Ja, also Rolle gibt auch Sicherheit. Also auch mal dazu, alle wollen immer Freiheit. Ich finde das einen sehr gefährlichen Wunsch. Ich bin auch der festen Überzeugung, 99% der Menschen können mit Freiheit überhaupt nichts anfangen. Sollten lieber auch sich die nicht wünschen. Dazu gehöre ich auch. Ich habe sie mir aber auch nie gewünscht, ich bin Beamter, hallo. Und das andere ist, also das Bücherregal, das ist ja so eine Sache, das, also ich mag das sehr und ich glaube, das spricht auch, es spricht Bände, Wortspiel. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, das Bücherregal, bevor ich nicht vor euch stehe und merke, mein Gott, die haben ja nicht ein Buch davon gelesen. Und dann macht irgendwas bei mir Klick und dann kriege ich total Lust, über dieses Bücherregal zu sprechen. Aber einfach über das Bücherregal zu sprechen und mir einen runterzuholen, weil ich dieses Bücherregal irgendwie, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Punkt.
Den Punkt verstehe ich voll.
Ja. Und deswegen macht für mich auch keinen Sinn zu schreiben. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Ich müsste mich selber so ernst nehmen, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber in dem Moment, wo ich in der Straßenbahn mit jemandem rede, oder jetzt auch mit dir, da kommt eine Geschichte nach der anderen, Anekdoten, Ich habe auch oft schon gehört, oh geil, die Geschichten und da kann ich so voll mit connecten und da kann ich was mit anfangen. Schreiben Sie das doch mal alles auf oder schreibt das und ich so, geht nicht. Ist überhaupt nicht mein Ding.
Der Gedanke, das hast du mir am Dienstag auch mitgegeben. Ich hatte es, glaube ich, wieder erwähnt und ich habe es auch schon so oft gesagt, den Podcast hier, ich mache das nur für mich.
Mhm.
Und da hast du dann auch gesagt, am Ende des Tages macht man nichts nur für sich.
Mhm.
Und das ist so wahr. In Bezug, und ich habe das bei so viele, das Mädel, was ich zum Beispiel kennengelernt habe, die meint auch so, ich mache mich nur für mich hübsch. Und ich habe sie geglaubt, ich habe sie abgekauft so ein bisschen, weil sie auch schon wirklich so selbst, und aber das stimmt nicht. Und das wird jetzt, wenn ich morgen nach Berlin wird das eine der ersten Sachen sein, die ich ihr sagen werde. Das stimmt nicht, hör auf das zu sagen. So, und das, ich finde das, also für mich, ich habe das für mich so gecheckt und ich unterschreibe das. Man macht nichts nur für sich.
Aber das schlägt jetzt, ja, schön, also erstmal schön. Seht ihr? Das mal, und das ist so toll am Unterrichten. Man haut dann so Sätze raus anscheinend. Und irgendwann, 10 Jahre später, kommt so ein Kind, ist auf einmal größer als man selber und hat Vollbart und eine tiefe Stimme und selber 3 Kinder. Und dann kommt dieses, wissen Sie noch, was Sie damals gesagt haben? Und du hast überhaupt keine Ahnung, was du damals gesagt hast, weil für dich war das halt, du hast es halt gesagt.
Ja.
Und dann, das hat mir damals... Danach habe ich, weiß ich nicht, bin ich Goldschmied geworden, weil ich dachte, ne, das kriegst du nicht mit. Das ist vielleicht auch gut, dass du es nicht mitkriegst, weil sonst könntest du auch keine Sätze mehr sagen. Also es ist so die eine Dimension davon. Aber die andere Dimension, und die finde ich spannend, und deswegen kam ich gerade auf den Aufkleber, der mich jetzt die ganze Zeit anguckt, ne, so finde dein Ding, mach dieses eine Ding und mach es besser als alle anderen. Auch da wieder, Fabio, sorry, ich halte das, einerseits stimmt es irgendwo und andererseits halte ich das für so einen Terror. Also alle haben Angst vor dem internationalen Terrorismus. Ich glaube, an dem sterben bei weitem nicht so viele Menschen wie an diesem Psychoterror von du bist besonders, du musst besonders sein, du kannst besonders nicht besonders sein, du kannst auch besonders scheiße sein, Hauptsache du bist authentisch. Und ich so, boah, lass doch die Leute in Ruhe. Es ist doch schon schwer genug zu leben. Und ich glaube, es ist in den meisten Fällen auch nicht sehr sinnvoll, dass man lebt. Und das auszuhalten ist schon echt eine Lebensaufgabe.
Ja.
Aber alle werden tyrannisiert von morgens, ja, mit Balance-Müsli fängt's an und endet mit dem Yogi-Tee, tiefere Einsicht oder wie auch immer er gerade heißt. Permanent wird uns suggeriert, wir müssen nach was Besonderem streben und wir übersehen eigentlich, wie nett ja alles ist. Ich finde schon echt besonders, also heute Morgen war ein Bericht im Radio über die Trümmerfrauen, da habe ich gedacht, ey, ich kann mir trinkbares Wasser in allen Kälte- und Wärmegraden einfach in die Wohnung kommen lassen. Meine Oma hatte noch einen Eimer und da ist die dann mit Schöpfen gegangen. Das klingt dann auch immer so kitschig und klar, andere Zeiten und so. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das her habe, aber ich bin meistens echt ganz, ich finde das eigentlich schon ziemlich gut. Und dann denke ich mir so, ich muss mir um 99% lebenserhaltender Maßnahmen erstmal schon keine Gedanken machen. Das ist ja schon mal ein totales Privileg. Und vielleicht liegt dabei auch ein bisschen das Problem, wir haben einen solchen Überschuss an Freiheit und Zeit, aber ich glaube, die wenigsten von uns haben eigentlich eine Aufgabe im Leben. Und das ist auch nicht schlimm. Hallo, es ist nicht schlimm, keine Aufgabe im Leben zu haben. Ich glaube, schwer ist nur auszuhalten, dass man keine hat. Und da kommen die anderen ins Spiel, weil ich glaube, also ich merke das so für mich. Also wenn ich mich selber verwirklichen müsste, und ich habe da einen großen Respekt vor, wenn Leute das tun, ich halte das für eine der mühevollsten, aber leider auf weite Strecken auch armseligsten Tätigkeiten, die ein Mensch verrichten kann, das ist sich selber verwirklichen. Und ich finde, was für andere zu tun, ist so entspannt. Ich bin dann fraglos. Wenn vor meinen Augen während der Pausenaufsicht ein Kind vom Gerüst fällt und sich alle Schneidezähne rausschlägt, da habe ich keine Frage mehr. Dann will ich nicht mehr wissen, was meine tieferen Bewegungen... Da fluppt das.
Ja.
Da sammle ich Zähne ein und Kind und drück dem halt ein Handtuch aufs Gesicht und tu so, als wird alles gut, obwohl ich weiß, das wird nie wieder gut. Ne? Und das gibt mir mir hilft das total. Und ich finde, darüber wird viel zu wenig geredet. Also alle reden davon, was sie Besonderes können. Und wenn es irgendwie ist, Freude schöner Götterfunken furzen oder so, ja, ne? Und alle machen daraus, Entschuldige, einen Podcast. Und alle,
ach, voll, total.
Und alle veröffentlichen sich. Und dann denke ich mir, was ist denn da für eine Einsamkeit? Und ich meine, klar, ich habe ein totales Privileg, ich bin total privilegiert. Ich komme jeden Morgen, also im Moment ja nicht, weil ich darf ja nicht. Aber wenn nicht gerade eine internationale Krise ausgerufen ist, dann komme ich jeden Morgen in ein Gebäude, wo Menschen auf mich warten. Und ich finde das echt ein Privileg. Und ich finde überhaupt kein Privileg, mich hinzusetzen und meine Memoiren zu schreiben. Ich finde, das ist nicht so wichtig.
Nee, das war gerade...
Stille! Okay.
Manchmal Stille auch gut. Ich habe das hier im Podcast auch gelernt, dass es voll wichtig ist, so Sachen auch einfach wirken zu lassen. Also Ruhe sagt manchmal viel mehr als Worte. Na, ich finde das... Ich wusste, dass es gut wird. Und also das hat mir gerade... Ich habe so viele Sachen gehabt, über die ich gerade selber so nachdenken musste und so, warum machst du das eigentlich? Ich weiß gar nicht, warum ich mich versuche zu verwirklichen. Ich glaube, bei mir ist es wirklich so, weil ich nicht anders kann.
Hm.
Bei mir ist es zum Beispiel der Punkt... Ich könnte nicht in eine Schule gehen und jeden Tag, das wird mich zerreißen, glaube ich einfach, weil das so, ich glaube, vielleicht gehöre ich dann irgendwie zu diesem 1%, der diese Freiheit braucht, morgens aufzustehen und einfach den kompletten Tag irgendwie, das ist auf der anderen Seite, das ist total beängstigend auch, aber ich glaube, wenn ich nicht das machen würde, was, ich habe mich immer schon so schwer getan mit Autorität und ich kann nicht an der roten Ampel anhalten. Irgendwie war das immer so, keine Ahnung, da ist safe auch irgendwas Ungesundes mit dabei. Aber so mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren, ist lebensgefährlich für mich. Mhm.
Also das geht in Düsseldorf auch. Ich werde auch regeln, also ich glaube, ich finanziere mindestens 3 Polizeistellen in Düsseldorf durch die ganzen Strafgelder, weil ich ständig irgendwo drüber fahre. Also das ist lustig, als ich Referendar war, auf dem Weg vom damals in Krefeld vom Bahnhof zu meiner Schule und dann ging hinter mir ein Kollege. Und irgendwann kam so seine Hand auf meine Schulter, der hat sich auch echt anstrengend, also hat auch ein bisschen gejapst und hat auch ganz schön transferiert, weil er musste sich echt anstrengen, mich einzuholen. Aber er musste mich unbedingt einholen, weil er dann diesen Satz loswerden musste, der nicht mit guten Morgen begann, sondern mit 3 rote Ampeln, Herr Konrad. Ich dachte, Sie wollen ein Vorbild sein. Woraufhin ich meinte ja eben darum. Hat er, glaube ich, dann erstmal nicht so, aber egal. Also ich finde, das ist kein Widerspruch. Also ich finde, man kann durchaus gesund Regeln befolgen und an anderen Stellen übertreten. Aber du sagtest gerade, jemand, der Freiheit braucht. Ich hätte das anders formuliert. Du bist vielleicht einer von dem 1%, die Freiheit können. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Aufgabe.
Die Formulierung mag ich, weil die würde ich sofort unterschreiben.
Ja, weil ich finde, also, und du wirst es besser wissen als ich, aber es war ja lustig jetzt, ne? Die Corona-Krise. Auf einmal hatte ich frei, im weitesten Sinne. Auf einmal hieß es, boah, Alex, ist doch super, jetzt kannst du schreiben. Und ich so, oh Gott. Also du wirst es jeden Morgen haben. Also wenn so ein Tag einem ganz gehört, dann kann man es auch sein lassen.
Vollkommen.
Und da mir ein Tag, wenn er normal läuft, nie ganz gehört, muss ich auf jeden Fall immer mindestens zwei Dinge tun. Und dann kommt so eine Dynamik, wenn ich eh schon zwei Dinge getan habe, kann ich die drei anderen auch noch tun. Wenn mir aber einer sagt, nö, du kannst machen, was du willst, das ist echt gefährlich. Also ich finde es ganz, ist echt böse. Ich merke das auch bei Kindern, die sind hoch verunsichert, wenn man so völlige Freiarbeitsphasen gibt. Das mögen die überhaupt nicht. Es gab so in den 70ern gab es so einen blöden Witz in Bezug auf die antiautoritäre Erziehung. Da hieß es immer, Fräulein, Fräulein, müssen wir heute wieder, was wir wollen? Das ist echt, ich finde es schwer. Also ich habe da auch Respekt vor, ne, Fabio. Also wenn du das hinkriegst, ist super.
Safe, klar. Aber im Prinzip eigentlich habe ich mir meine Freiheit selber auch wieder dadurch genommen, dass ich gesagt habe, ich veröffentliche einmal die Woche eine Podcast-Folge. Mhm. Weil da habe ich auch meine Deadline, wo ich quasi bis dahin irgendwas geschissen kriegen muss. Also so ganz frei bin ich ja dann auch wieder nicht. Natürlich könnte ich, aber da könntest du ja auch sagen, ich gehe morgen einfach nicht mehr in die Schule. So, also man kann ja immer von heute auf morgen wieder alles ganz anders machen auch.
Ja.
Wenn man dann nicht vielleicht irgendwie dann doch, natürlich, da ist auch Verantwortung mit dabei. Also vielleicht von heute auf morgen nicht mehr in die Schule gehen. Aber rein theoretisch könntest du sagen, ich fliege morgen nach Südamerika und komme nie wieder zurück.
Jetzt kommt ein komischer Bogen. Wenn er gelingt, dann wird er, glaube ich, ganz schön. Wenn er nicht gelingt, dann musst du das rausschneiden. Aber ich war am, was ist denn heute? Montag, ne? Freitag. Ich war am Freitag bei der Krebsvorsorge. Und die Woche bis zum Freitag, immer wenn ich darüber nachdachte, dass ich da hingehe, war der totale Möglichkeitsraum. Ich setze das mal gleich mit, ich könnte in den Flieger steigen und hinfliegen, wo ich will. Ich muss ja, ne? Das war total schlimm. Und auf einmal eine ganz komische Freiheit habe ich empfunden in dem Moment, wo es losging. Wo die ersten Blut- und Urinwerte abgegeben waren, wo ich da jetzt kann ich wirklich nichts mehr machen. Weil jetzt werden nur noch die Resultate darüber bestimmen, ob oder ob nicht ich mich auf welcher Seite. Susan Sonntag, die hat einen sehr schönen Essay über den Krebs geschrieben. Und da sagt sie, es gibt zwei Staatsbürgerschaften, die jeder besitzt. Eine der Gesunden und eine der Kranken. Und auf einmal war ich in dieser Praxis wie in so einem Zollamt und ganz andere Leute haben darüber entschieden, welchen Perso ich ausgestellt bekomme und in welches Land ich geschickt werde.
Ja.
Und lustigerweise war ich da, in dieser ganzen Woche, glaube ich, war das der befreiendste und bestgelaunteste Moment, den ich hatte, weil ich nichts mehr tun. Also
zwischen abgeben und Resultate bekommen. Ja,
weil okay. Ich jetzt wusste, jetzt wird es, jetzt gleich wird es entschieden. Und zwar nicht von mir. Und den Bogen, den ich schlagen möchte, ist, und das ist genau der Terror, von dem ich spreche, morgens von meinem Balance-Müsli und von meinem Yogi-Tier gesagt zu bekommen, theoretisch könnte ich jetzt auch nach Südamerika fliegen und Salsa-Tänzerin werden, ist ein solcher Terror
ja.
Und eine solche permanente, zumindest gefühlte Verpflichtung, irgendwas aus sich zu machen. Das ist Franz Kafka, der hat die bedrohlichsten Texte der Weltliteratur verfasst. Da geht es immer nur um eine Sache. Dass man irgendeine Prüfung bestehen muss. Leider sagt einem keiner, wo sie stattfindet und was das Thema ist.
Stimmt, da erinnere ich. Das war Danke. Irgendwas mit dem Gericht.
Und ja, der Prozess
und so. Stimmt. Genau, das haben wir. Ja.
Es gibt auch ja, vor dem Gesetz.
Grüße an Frau, wie so. Sie? Nee, nicht Trottenburg. Doch,
vielleicht. Die gab es, weiß ja nicht, bei wem du hattest. Aber dieses Gefühl, und deswegen ist ja Kafka auch so, ne, nach wie vor so ein Epigone einfach für alle und zu Recht auch. Dieses Gefühl ist für ihn das Gefühl der Moderne und des modernen Menschen. Jetzt sind wir ja schon lange angeblich in der Postmoderne, aber ich glaube, das Gefühl ist einfach noch perverser geworden. Permanent ist Prüfung. Ja, in die Muckibude, weil alle rennen rum, als hätten sie ein Fotoshooting. Ich denke mir immer so, boah, krass. Also die Arbeit würde ich mir vielleicht machen, wenn ich einen Modelvertrag hätte. Aber es machen sich ja alle die Arbeit, also verstehst du? Mhm. Und das sind nur quasi die Grundvoraussetzungen, die man erfüllt haben muss, bevor man sich überhaupt fragen darf, was man wirklich will.
Das ist auch richtig abgefuckt, das stimmt voll.
Ja.
Total. Dieses, wofür mache ich es eigentlich? Mhm. Aber ich mach's. Aber ich weiß nicht, wofür.
Ja. Und das ist ja lustig, weil ich finde, also ich habe das Gefühl, auch jetzt in deinem Format und in so vielen anderen Formaten, ja, sie ja auch, also mein Gott, es hat, glaube ich, noch nie so viele Kochshows gegeben und noch nie so wenig Menschen, die überhaupt noch in Familien oder mit Freunden kochen und wirklich essen. Also da haben wir wieder Schaufenster und den Laden, ne? Also es werden permanent Dinge in Schaufenster gelegt, die eigentlich im Laden nicht geführt werden. Und also dieser Terror für sich was machen zu müssen, ich finde es echt schwer. Und nochmal, ich glaube, für andere was tun zu können und zu dürfen, ist da echt eine Entspannung. Die gilt aber nicht. Also das finde ich auch lustig, wie so eine, also wirklich eine systematische Entwertung da ist. Das findet man süß, aber es wird halt belächelt. Also diese ganz normalen Leben, die man einfach mal geführt hat, wo man sich nicht groß gefragt hat, was man selber eigentlich will, und das bemitleiden wir. Und das ist alles Teil dieses großen, sehr diffusen Begriffs eines für mich so neoliberalen Projekts, wo alles in einzelne Atome gespalten wird und jeder zum Einzelkämpfer erklärt wird. Und jeder sich bewähren, dass wir sind alle in so einem Haifischbecken. Und ich denke immer so, ne, dein Podcast, die Kochshows, alle sprechen von einer wahnsinnigen Sehnsucht nach Gemeinschaft. Mhm. Aber keiner hält es für 5 Minuten im öffentlichen Raum mit dem anderen aus. Ich habe das Gefühl, alle rennen rum und haben eigentlich nur Vernichtungsfantasien im Kopf, weil eigentlich wir sind in solchen Ego-Kapseln eingesperrt den ganzen Tag, dass sobald unsere Ego-Kapsel verletzt wird, weil einfach die Kassiererin ein Stückchen langsamer oder die gehbehinderte Frau beim Bäcker ein Stück zu viel im Weg ist, da bricht aus allen ein Hass aus, wo ich so denke, mein Gott, wo kommt das denn jetzt her? Weil wir aber permanent getrieben sind, weil wir das Gefühl haben, wie bei Kafka, da ist ja heute noch eine Prüfung. Ich weiß zwar nicht wo und ich weiß auch nicht das Thema, aber du mit deiner Gehbehinderung, du stehst mir jetzt im Weg.
Ja.
Oh, krass. Das beobachte ich so. Und ich beobachte es auch an mir selber. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann denke ich immer, gut, dass ich kein Auto habe. Ja, und dann frage ich mich, was ist denn mit uns allen los? Es ist echt.
Ich finde gerade bei Corona ist es jetzt auch allein am Anfang diese Hamsterkäufe, so dieses Hauptsache ich sterbe nicht, Hauptsache ich kann meinen Arsch erwischen.
Mhm. Ja gut, das hat nur eine ganz andere Dimension. Ich frage mich, ob ich echt eine schlechte Verdauung habe oder ob die anderen 5 Mal am Tag scheißen.
Ja, das ist dann die andere Frage.
Ja, klar. Also, aber ich meine, dieses, ne, ich glaube, Corona wird deshalb so viel zitiert, weil es einfach gerade eine Brennlinse für so vieles ist. Aber unter anderem auch dafür, wie wir jetzt alle gelangweilt sind und wollen alle ein neues Spiel spielen. Ich glaube, das Schlimmste an Corona ist die Realisierung, dass einige Themen länger als 3 Wochen in den Nachrichten sein können. Sind alle so gelangweilt, es hätten jetzt gerne alle eine neue Seuche. Mhm. Hallo WHO, wir brauchen eine neue Seuche, wir sind schon wieder gelangweilt, Konsumgesellschaft. Aber ich finde, da hat sich ja viel Gutes und viel Böses gezeigt. Und genauso, das habe ich auch gedacht, 2015, so viele Schüler, die auf mich zukamen, als die ersten Einwanderer kamen und einfach gesagt haben, boah, wir haben Lust zu helfen. Und wirklich ganz arg beflügelt waren, weil es nicht um ihren Bodyshape ging und auch nicht um ihren Body Mass Index und auch nicht um ihr Balance-Joghurt und auch nicht um ihren Yogi-Tee, sondern es ging um das Gefühl, mit einfachen Mitteln sinnvolle Dinge für andere tun zu können, die fraglos sind. Weil einfach jemand, der jetzt mal bildlich gesprochen gerade an meinem Strand angespült wird, da ist egal, was ich tue, alles, was ich dem tue, kann nur gut sein. Und das hat diese Schüler so beflügelt und so erlöst, dass ich gemerkt habe, wie sehr die leiden unter dieser Wohlstandsverwahrlosung, bei der keiner mehr weiß, ob es irgendwas gibt, was in irgendeiner Weise gut ist. Und genau dieses selbe, dieses Beflügeltsein, das hatte ich auch am Anfang gefühlt, als das mit Corona losging, so ein bisschen, schon fast so eine Freude darauf, dass man solidarisch sein könnte, auch. Natürlich, es gab dann auch die Hamster, aber und da habe ich gedacht, boah, was fehlt uns denn allen, dass wir uns schon fast, also eigentlich warten wir nur darauf, dass endlich der Eisberg kommt. Auch diese Verliebtheit in diesen Begriff der Krise. Alles ist ja Krise.
Ich finde das total schlimm. Also
das spricht, glaube ich, für einen tiefen Wunsch, oder? Weil ich habe darüber nachgedacht, Krise, also Krisis im Griechischen ist Wendepunkt. Das wird total missverstanden. Alle denken immer, das wäre ein Höhepunkt von etwas. Die Krise ist der Wendepunkt. Und ich glaube, wonach sich unausgesprochen alle sehen, ist, dass wir dann endlich mal in eine andere Richtung laufen. Und die Enttäuschung mit den Krisen ist, nach jeder Krise geht es in dieselbe Richtung weiter.
Und dann kommt wieder eine Krise, wo jeder hofft, okay, danach...
Genau, aber es dreht sich keiner um.
Ja.
Es gibt ein schönes Theaterstück von Schnitzler, der Reigen, wo er damit spielt, wie in der Liebe jeder hinter jemand anderen herrennt und alle unglücklich sind. Und die Lösung wäre, wenn sich jeder umdreht und sich endlich mit dem zufrieden gibt, der ihn begehrt, dann, also verstehst du, das ist so ein Bild. Manchmal muss man vielleicht, also wenn du derjenige bist, der sich umdreht und vielleicht mit weniger zufrieden ist, als er hinterher rennt, dann ist ein Mensch richtig glücklich und vielleicht wird man selber sogar ein bisschen glücklicher, als wenn man sein Leben lang weiter hinterher rennt, weil man glaubt, man hätte was Besseres verdient. Ich finde das.
Ich finde da die Schatten, also der eigene Schatten, ist doch genau dasselbe Beispiel. Wenn man seinem eigenen Schatten hinterherläuft, dann läuft er immer weiter weg. Wenn man sich aber umdreht, dann läuft dein Schatten dir hinterher.
Ja, theoretisch verstehe ich das Bild. Praktisch ist das, glaube ich, gar nicht möglich, oder? Ah, doch, wenn die Sonne von hinten kommt.
Es ist, wenn man. Wenn einfach eine Laterne. Wir müssen das jetzt nicht zu sehr auseinander. Einmal mal akzeptieren, dass ich das.
Es ist in Ordnung.
Nee, das ist so. Aber das kam mir gerade in den Kopf.
Ja.
Ja, dieses Streben nach mehr, was glaube ich, auch dieses, was ich total abgefuckt finde, das habe ich zum Beispiel, das war fürs letzte Jahr, würde ich sagen, was war die krasseste Lektion für mich im letzten Jahr? Dann war das, mich in meinen Prozess zu verlieben und nicht das Streben danach ein Ziel zu. Ich habe mir zum Beispiel für 2020 keine Ziele gesetzt. Ich habe mir Sachen aufgeschrieben, die ich gerne erleben möchte, aber ich habe nicht gesagt, das musst du schaffen. Weil es mir mehr darum geht, jeden, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen cheesy, aber jeden Tag zu genießen und dann von ganz alleine an die Punkte anzukommen, die ich gerne erleben möchte. Aber nicht mein ganzes Leben irgendwie mich kaputt zu arbeiten, um am Ende irgendwie ein Audi Q7 über die Straße zu fahren oder irgendwie so. Also dieses ständige Streben nach etwas, das dann zu erreichen und dann zu merken, okay, glücklich macht mich das ja jetzt auch nicht.
Ich meine, für mich bist du ja da eh ein Faszinosum. Und das, also übrigens, jetzt mal auch zu diesem Lehrerberuf, das ist ja das Spannende. Also, ein weiteres Privileg ist ja, wie ich dieser Moment jetzt mit dir hier in dieser Küche und ja quasi auch dein Zweijähriges, das da dranhängt und die 2 Jahre, die wir, wie auch immer, sporadisch darüber in Kontakt waren. Du hast mir Innenansichten, glaube ich, über ein Lebensgefühl geliefert, das ich natürlich gar nicht mehr haben kann. Ich bekomme meine Zeit mit, aber einfach auch als jemand, der deutlich viel mehr Jahre auf dem Buckel hat als du. Und ich finde total faszinierend bei dir und diesem ganzen Projekt, wie du eigentlich versuchst, dem System mit den Mitteln des Systems zu entkommen. Und wie du eigentlich so einen total perversen, leistungsethisch aufgeladenen, neoliberalen Gedanken für dich aushebelst, aber gleichzeitig dadurch fast noch leistungsorientierter manchmal bist. Mhm. Aber das Ziel dahinter eigentlich ist, frei zu werden. Es bleibt spannend, weil ich bin noch zu keinem Urteil gekommen.
Ich weiß, dafür ist es auch noch zu früh. Ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre für.
Ja, hoffentlich, weil sonst ist es vorbei. Aber ich finde es spannend, weil die Frage ist, die ich mir auch in anderen Kontexten stelle. Also ich halte mich für einen sehr konservativen Menschen, der aber eins verstanden hat, es gibt nie einen Weg zurück. Weil selbst wenn man zurückgeht, also es gibt ja immer 2 Achsen. Das eine ist Raum, das andere ist Zeit. Und selbst wenn ich mich im Raum an dieselbe Stelle zurückbegebe, ist die Zeitachse gewandert und ich bin trotzdem woanders. Kennst du dieses Kinderspielzeug, wo man so ein Zahnrad befestigen konnte? Spirograph hieß das. Du hast so ein Zahnrad befestigt und innen konntest du mit kleinen Rädchen, mit Stiften durch Löcher in diesen Rädchen innerhalb dieser Zahnräder Runden drehen und dadurch entstanden ganz geometrische Figuren.
Ja, doch, ich weiß, ja, genau.
Spirograph, genau. Das ist dann später wurde das dann auch als Bildschirmschoner viel verwendet, so Ellipsen und sowas entsteht. Und das ist genau dasselbe Prinzip, weil selbst wenn du am selben Punkt bist, durch die Bewegung innerhalb der Zeit entstehen, also es kommt immer zu einer kleinen Verschiebung. Insofern bin ich konservativ in dem Sinne, dass ich trotzdem weiß, dass man nie wieder an eine Stelle zurück kann. Und insofern frage ich mich, ob deine Methode nicht die bessere ist, einfach zu bejahen, dass das System nun mal da ist, so wie es ist, aber ob man das nicht vielleicht anders für sich nutzen kann, um doch wieder rauszukommen. Aber ich bin noch nicht überzeugt. Weil manchmal haust du Sachen raus, wo ich denke, das ist ja fast noch schlimmer als ein BWL-Student. Und manchmal denke ich, nee, aber er hat vollkommen recht. Ich weiß es nicht. Ich lerne da gerade ganz viel.
Das Ding ist, was ich ja dazu sagen muss, ich weiß es ja auch selber noch nicht. Ich bin ja auch vollkommen naiv. Das war immer schon ein Ding, was sich durch mein Leben zieht in Bezug auf Menschen. Naivität war immer schon was ich sehr gut konnte. Und jeden Tag aufs Neue rede ich mir ein, dass das, was ich mache, richtig ist. Also mein Ding. Und ich glaube, sonst wird es auch nicht. Ich habe selber keine Ahnung, ob das gut ist, was ich mache. Ob das ist, was mich glücklich macht. Ich probiere es einfach aus. Ich kann jetzt vielleicht für 2 Jahre mittlerweile sprechen. Und ich sage, die letzten 2 Jahre waren die geilsten meines Lebens. Aber ob mich das langfristig glücklich macht, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ja auch eine Entwicklung.
Aber das ist jetzt spannend, weil alles, was du da gerade sagst, hätte meine Oma genauso sagen können, wenn sie A, die poetische Ader gehabt hätte und B, bei 4 Kindern Mitte, Ende der 50er die Zeit, sich diese Gedanken zu machen. Weil ganz ehrlich, also ich meine das genauso liebevoll, wie ich das gerade böse meine, aber das ist so banal und so basal, das ist so das Leben. Das Leben ist ja genau das. Das Leben ist einfach nur ein offenes Projekt. Spannend finde ich, wie auf einmal alle aus ihrem Leben ein veröffentlich würdigendes Projekt machen. Also jeder glaubt gerade sein, das wäre so also wie gesagt, auch da wieder, ich habe da 2 Einstellungen zu. Vielleicht sollte ich einfach ein Buch über meine Oma schreiben und im Nachhinein nachholen, was du auch sagst. Vielleicht war ihr Leben genauso special und wow. Aber ich denke mir immer, so können wir nicht mal aufhören, das Special und Wow zu finden oder finden zu wollen und dann umso mehr zu merken, wie Special und Wow es ist und wie wenig man es festhalten kann. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um Ertragen von Vergänglichkeit. Und auch da habe ich 2 Meinungen zu. Also, dass ich nicht schreibe, liegt einmal daran, dass ich auch immer, bei jeder Zeile denke ich, nee, das kann ich nicht festhalten, weil es sich noch ändern wird. Und ich nicht in 20 Jahren etwas lesen möchte, was sich dann schon wieder geändert hat. Und das andere Gefühl dahinter ist, das kann ich auch nicht verantworten. Und deswegen habe ich ein totales Problem, und da schließt sich der Bogen auch mit diesem Format, weil jetzt hat sich hier etwas festgeschrieben, was ich will mir das nie wieder anhören müssen.
Da schreibe ich zu 100%.
Ja, aber deswegen liebe ich Unterrichten. Da habe ich das jeden Tag. Eigentlich ist Unterrichten jeden Tag ein Podcast, bei dem ich nicht weiß, wie es ausgeht, mit einem groben Thema. Und wenn du dich an einige Stunden erinnerst, das auch nicht immer eingehalten worden ist. Und wo man im besten Moment rausgeht mit dem Gefühl, da ist gerade was ganz Wichtiges passiert, aber ich könnte nicht sagen, was es war. Ich weiß
das nicht. Das habe ich mit den Podcast-Folgen aber auch.
Ja.
Aber ich könnte sie nie wieder anhören.
Genau.
Ich mag es auch nicht. Für mich wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man mir antun wäre, mich auf den Stuhl zu setzen, mich zu fesseln und mir meine erste Podcast-Folge vorzuspielen.
Danke. Und das Schlimmste für mich wäre meine eigenen, ja, genau. Aber das wäre, und ich finde, Schreiben wäre genau das.
Also, aber du musst es ja nicht lesen. Du musst es ja nur aufschreiben.
Ja, und jetzt beginnt etwas. Das kennt ja auch jeder. Hast du mal dabei gesessen, wenn jemand anders einen Podcast von dir gehört hat?
Kann ich nicht.
Ganz Danke, schön. Genau. Und so ganz ging es schön. Mir, wenn ich das Gefühl hatte, jemand würde eine Geschichte von mir lesen. Auf Englisch sagt man cringe-worthy.
Ja, voll. Oh. Total. Genau das ist das Gefühl.
Ja, sorry. So cringe. Ja,
voll.
Ja.
Ganz, ganz schlimm.
Genau. Und das habe ich nach dem Unterricht. Also darum fahre ich auch immer mit dem Fahrrad. Ich fahre nach Hause und ich würde sagen, naja, sind wir mal ausgewogen. 50% der Tage fahre ich nach Hause und gehe meinen Unterricht im Kopf nochmal durch.
Echt?
Und, ja, und schäme mich in Grund und Boden.
Wirklich?
Ja.
Weil ich denk, nein.
Was hast du da wieder gesagt? Was hast du dem Kind wieder angetan? Was hast du da wieder rausgehauen? Und ich bin über 2 Dinge sehr glücklich. A, dass dieser Unterricht nicht mitgeschnitten wird. Und B, dass an unserer Schule grundsätzlich eine Klientel ist, die wenig mit Rechtsanwälten arbeitet. Aber auch da finde ich, das gehört halt auch zum Leben. Es klappt halt nicht immer alles. Aber ich finde, man muss das ja nicht noch festhalten. Ja. Und klar, also die Vergänglichkeit all dessen, die kann mich auch fertig machen, weil in meinen besten Momenten denke ich, boah, die Stunde hätte jetzt einfach mal halb Deutschland sehen müssen, weil das war echt gut.
Ja.
Aber ich glaube, das geht auch jedem Menschen so. Und sei es einem Bäcker, ich glaube, es gibt manchmal Brötchen, die findet man so geil, da hätte man gerne mehr von. Und ich finde, das auszuhalten, dass das alles irgendwann weg ist, das ist ja auch krass. Also das streift
man dadurch mehr?
Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Das ist schon wieder, Fabio, du willst alles in diese Effizienzmaschine stopfen. Wird es dadurch besser? Wird es dadurch mehr? Ist es dadurch, let it be. Weil unterm Strich ist es eh scheißegal. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, unsere ganze Gesellschaft leidet genau an dieser Effizienzmaschine kolossal. Auch bei den Kindern beobachte ich das. Ja, also diese Momente, von denen es in meiner Jugend bestimmt Hunderte gab, wo ich lustig vom Dreirad gestiegen bin, wo ich was Lustiges gesagt habe. Heute sagt man den Kindern, mach das nochmal. Und dann halten 95 Familienmitglieder ihre scheiß Kameras da drauf. Und dann wird das über 99 Kanäle gepostet. Und dann denke ich mir immer so, und dann vielleicht beantwortet das die Frage doch, hat irgendeiner von denen den Moment noch erlebt?
Das ist ein richtig wichtiger Punkt.
Danke, aber der ist nicht von mir. Ich glaube, als wir uns vorher nochmal getroffen hatten im Café, da fiel mir ein Franzose ein, Blanchot, Vollidiot eigentlich, aber jeder, ne, man kann vom Dümmsten lernen, sagte mein Opa, schönen Gruß, auch schon lange tot. Und Blanchot hat einmal geschrieben, sinngemäß, es ging anders, aber ich finde mein Zitat jetzt schöner, die Hand, die schreibt, dass sie eine Wange streichelt, ist nicht die Hand, die eine Wange streicheln kann. Und unsere ganze Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die Bilder von etwas produziert, was nicht stattfindet. Ey, die Abibälle, auch bei eurem schon, aber... Ja,
komplett.
Nee, sorry, das ist nur noch die Inszenierung von etwas, was dann gefilmt wird.
Hochzeiten finde ich noch viel gefährlicher.
Und das ist alles Instagrammable, aber es ist nicht real.
Ja. Konzerte.
Schrecklich. Ich sehe nur noch in Kameras.
Ja.
Ich bin immer der Einzige, der auf die Bühne guckt. Ich bin so, also... Gibt nichts Einsameres, als sich irgendwo hinzubewegen. Deswegen gehe ich gerne auf klassische Konzerte, da sind die verboten. Aber auch da wieder frage ich mich, ist das eine neue Form der Wirklichkeit, die ich nicht verstehe? Und ist das einfach Future? Und dann bin ich irgendwann so der alte Mann, ne, der so auf der Bank sitzt und vor mich hinknütter. Ist auch okay. Oder ist es wirklich das, was ich denke, nämlich richtig, richtig gefährlich, dumm und krank? Ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich gerade in einem Format, das eigentlich gegen alles spricht, was ich für richtig halte im Leben. Schönen Gruß, macht trotzdem Spaß.
Aber da kann ich auf jeden Fall noch, das ist die letzten Wochen bei mir total krass passiert, dass ich mich sehr stark von Social Media zurückgezogen habe, weil ich mich dabei erwischt hatte, dass ich so schöne Momente hatte und dann gemerkt habe, so okay, jetzt musst du das eigentlich hier in so eine Instagram-Story packen, damit die anderen Leute sehen, dass du das machst. Anstatt den Moment für mich selber. Und das war so krank, wo ich mir dachte, wieso soll ich das irgendjemand anders zeigen, den es sowieso nicht interessiert, anstatt es selber für 100% aufzunehmen.
Ich meine, das Spannende ist ja, also es geht ja immer viel um Individualität. Der Witz ist, Individualität ist nicht das, was wir erinnern. Individualität ist das, was wir vergessen. Ich versuche das jetzt mal ganz toll zu erklären und das ist alles nicht von mir, das steht alles in irgendwelchen klugen Büchern, die drüben im Nebenraum stehen. Aber ich habe vielleicht dann doch eine gute Gabe, das ist, all diese 100 Bücher miteinander zu verknüpfen und in drei Sätzen so zu erklären, dass man sie nicht mehr selber lesen muss und trotzdem sich klug fühlt. Lehrer halt. Die Sache ist, wenn wir alle, nehmen wir mal so ein großes Ereignis, jetzt fällt mir leider 9/11 ein, aber nehmen wir das. Das Individuelle ist nicht, das erlebt zu haben, das haben wir alle erlebt, sondern einige Dinge zu vergessen. Also wenn wir alle, oder die eigene Hochzeit, jeder wird am Ende eine andere Geschichte darüber erzählen können, aber nicht, wenn er sie festhält. Verstehst du, was ich meine? Der Terror dieser Bilder, dieses Festhaltens von Instagram, von, weiß ich nicht, wie das alles heißt, ich bin da ja nicht. Das Gefährliche daran ist, dass man nicht vergessen kann. Und ich merke jetzt mit knapp 100, meine Geschichten werden meine Geschichten, weil ich sie einfach falsch erinnere. Weil ich sie vergessen habe, weil sie sich verändert haben in meinem Bewusstsein. Und meine Art jetzt, mit dem Abstand von 20, 30 und auch zum Teil schon 40 Jahren Geschichten erzählen zu können, macht diese Geschichten wertvoll. Das ist wie Wein. Und einfach, weil es nicht stimmt. Alles, was ich über mich und mein Leben erzählen kann, ist eine große Lüge. Und das ist das Privileg der Menschlichkeit. Und das ist das Unmenschliche an diesen Maschinen, die einfach festhalten, was passiert. Diese Bilder produzieren immer nur noch das Gleiche. Es ist völlig austauschbar, weil kein Mensch mehr dahinter steht, weil kein Vergessen dahinter steht. Das Vergessen, das sind wir, nicht das Erinnern. Oder Die Art, wie wir erinnern, lebt von unserer Art zu vergessen. Uns besser dastehen zu lassen. Mhm. Bestimmte Dinge zu verschweigen.
Ja, klar.
Oh, geil. Deswegen sehnt man sich nach seiner Jugend. Jugend ist scheiße. Das Einzige, was toll ist an Jugend, ist der Körper. Das ist aber wirklich das Einzige. Der Rest an Jugend ist scheiße. Aber das vergessen wir zum Glück. Und deswegen können wir irgendwann in meinem Alter anfangen, uns nach unserer Jugend zu sehen. Jeder, der ehrlich über seine Jugend nachdenkt, will nie wieder jung sein. Und das ist schön. Das gibt euch das Gefühl, ihr würdet gerade was Tolles erleben. Also seid froh, wenn es vorbei ist. Ja. So, komm Fabio, wir gehen jetzt was trinken. Reicht, oder?
Nee, wir haben jetzt auch schon eine Stunde gequatscht.
Ja, reicht.
Und es ist mal so was ganz anderes irgendwie. Ich bin das nicht so gewohnt, so viel so. Ich sehe das anders.
Aha.
Ich finde es gut. Ich finde es auch voll cool, dass wir das gemacht haben.
Aber, komm Fabio, gib mir noch einen, dann gehe ich pinkeln.
Einen und dann gehen wir.
Dann gehen wir pinkeln.
Was habe ich denn, was ich immer mal fragen wollte? Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Nee, doch, das ist vielleicht irgendwie was Böses. So als Lehrer. Man hat ja schon irgendwie Einfluss auf, also du hast Einfluss auf mich. Und auf ganz viele andere Idioten, die jetzt auch alle irgendwie hier so in NRW noch rumlaufen. Ist das irgendwie krass dann? Ich weiß nicht, wann haben wir uns das erste Mal getroffen? So 8. Klasse oder so vielleicht, was bewusst. Und jetzt sitzen wir hier so in deiner Küche. Ist das irgendwie, was macht das mit dir?
Das ist eine gute Frage. Fabio, du bist gut. 80% der Zeit gar nichts, zum Glück. Sonst könnte ich es nicht machen. 20% der Zeit fächert sich das in so viele Gefühle auf. Das ist eigentlich wie ein gutes Essen. Man kommt nie ganz dahinter, was alles drinsteckt. Aber einerseits fühlt es sich gerade völlig natürlich an, weil du bist in keiner Phase was anderes, keiner Phase was anderes, als du für mich schon in der 8. Klasse warst. Du warst halt nur juristisch noch nicht so ganz zurechnungsfähig und da musste ich halt noch ein bisschen, also rein, verstehst du? In der 8. Klasse musste ich bestimmte Dinge verwalten und das gehört sich auch so, weil ich einfach schon älter war. Aber ich habe da schon vieles. Nee, noch nicht mal. Da behaupte ich zu viel. Ich habe nicht Dinge in und an dir gesehen. Ich habe einfach dich, du warst halt Fabio. Mhm. Und du hattest ein Recht, da zu sein. Und mit dem Recht, da zu sein, bist du jetzt hier. Und insofern ist es einerseits ganz natürlich. Andererseits hast du mir jetzt auch schon sehr oft und sehr schön gespiegelt, dass anscheinend ja irgendwas von dem, was wir da gemeinsam erlebt haben in diesem Unterricht, dich auch, egal wie, auch mitgeprägt hat und du was mitgenommen hast und mitnehmen konntest. Das macht mich stolz. Auf mich aber auch erstmal, sorry. Also ich bin einfach auch stolz auf mich.
Voll, was ja auch total legitim ist.
Was eigentlich nicht legitim ist, weil eigentlich, und jetzt kommt der Witz, eigentlich war es ja reiner Zufall.
Wieso war das Zufall?
Weil wir beide, um bei der Küchenmetapher zu bleiben, es gab ein leichtes Erdbeben und wir sind beide zur selben Zeit in denselben Topf gefallen und ausgelaufen. Und lustigerweise hat es am Ende anscheinend ganz gut geschmeckt. Weil ich habe nichts dafür getan, dass es geklappt hat, außer das, was ich getan habe. Und du hast nichts dafür getan, dass es klappen konnte, außer dass du derjenige warst, mit dem es klappen konnte. Ich habe bestimmt genauso viele Schüler, die denken das genaue Gegenteil und sind eigentlich ganz froh, dass sie nicht mehr, also verstehst du? Mhm. Insofern bin ich dann eher stolz auf, ja, stolz. Eigentlich macht mich das glücklich, weil, und da haben wir wieder ein Riesenprivileg, weil ich nochmal was erleben darf, was ja für mich vorbei ist, 23 sein. Und zwar nochmal ganz anders 23 sein. Und das finde ich, ist das Schönste an meinem Beruf. Muss man natürlich auch zulassen. Das tut auch, und das ist gleich das letzte Gefühl, wahnsinnig weh, aber erstmal das Schöne. Und das Tolle, du erlaubst mir ja gerade auch teilzunehmen nochmal an deiner Jugend und an deinen Zweifeln und an deiner Euphorie und also ich meine, mein Gott, also so verliebt wie mit 23 kriege ich vielleicht nochmal hin und es wird trotzdem anders sein, weil ich es mit 84 vielleicht nochmal bin. Es ist nicht nochmal so. Aber du rufst Erinnerungen wach, wenn du mir davon berichtest. Oder der Mut und auch die Angst, das kenne ich und kenne ich doch nicht mehr so. ich glaube, so muss das auch sein, wenn man selber Kinder hat. Ich habe ja keine. Aber es ist, glaube ich, next best. Ich würde sogar behaupten, better thing, weil ich habe hier keine Verantwortung. Meine Gene sind nicht beteiligt. Ich kann da sehr viel uneitler und ich glaube auch unängstlicher dran gehen. Und ganz unterm Strich tut's Hölle weh, weil du mich an alles erinnerst, was ich nie wieder haben werde. Und das ist jedes Mal eine Übung. Und ich glaube, das sind für mich so zwei Gruppen Lehrer, aber auch zwei Gruppen Menschen. Und die einen, also spüren tun wir alle dasselbe. Das ist die totale Vergänglichkeit von Leben. Und es tut immer weh. Und weil es weh tut, werden die einen richtig garstig und erzählen einem ständig, dass es nicht klappen wird und man schon sehen wird, was man davon hat. Und die anderen können diesen Schmerz in eine Güte verwandeln und sich nochmal richtig mitfreuen und so denken, okay, hat bei mir jetzt anders geklappt als gedacht, aber umso schöner, dass da nochmal ein Mensch so hoffen, so leiden, so denken und fühlen kann und unterstützen. Das sind für mich zwei Gruppen Menschen, in allen Schattierungen, die da noch raus entstehen, aber am Ende des Tages sind das die zwei Parameter und ich halte mich immer mehr weg von den Garstigen und umgebe mich immer lieber mit denen, wie sagt man im Rheinland, die auch jönne könne. Also, du spiegelst mir gerade, und das tun viele meiner Schüler, auch ein knallhart, was ich nicht mehr haben kann, wozu ich auch keinen Mut hatte, wozu ich vielleicht auch kein Talent hatte. Ja, und da muss ich mich jeden Tag neu entscheiden, hasse ich euch dafür und mache euch das Leben zur Hölle und zeige euch dafür, dass ihr kein Englisch könnt und gebe euch eine 5 und lasse euch ein Jahr wiederholen und hole mir darauf einen runter. Oder denke ich mir so, ja, ist doch toll. Aber irgendwie meinen sie es gar nicht böse. Weil die meisten Kinder meinen es gar nicht böse. Ah. Und lass mich drauf ein, aber es tut weh. Um es gut zu machen, tut es weh.
Und das finde ich auch, also um das vielleicht für mich noch irgendwie, das kam eben bei mir nämlich hoch, das, was ich so am krassesten mitgenommen habe, so von dir auch, war nicht, Englisch habe ich in Neuseeland gelernt. Ich hatte eine gute Grundstruktur so, aber Englisch habe ich gelernt, als ich gesprochen habe und Philo und das war alles schön und gut, aber das, was mich am meisten bei dir beeindruckt hat, war der Mensch. Also Herr Konrad war immer anders als die anderen Lehrer. Es war so dieses, bei dir konnte man sein, wer man wollte. Jeder, das war so, ich glaube, es ist gar nicht mal dieser Unterrichtsinhalt oder das, was man wirklich an Wissen jetzt unbedingt gelernt hat. Es ist dieses, man hat eine geile Zeit mit dir gehabt. Und ich glaube, das ist das, was da war irgendwie, man hat sich nie irgendwie komisch von oben herab behandelt gefühlt. So kann ich zumindest für mich sagen. Da war nie immer irgendwie sowas, ich bin jetzt dein Lehrer und ich nutze jetzt aus, dass ich der Stärkere bin, dass ich am längeren Hebel sitze. Das war, glaube ich, so das, was mich auch heute hierhin geführt hat. Dass da so, ich weiß, das hat sich immer irgendwie auf Augenhöhe angefühlt. Es gab Momente, wo du dann auch mal wenn Herr Konrad rumgeschrien hat, klar. Oder wenn es dann, oder immer dann so 3-4 Monate war ganz entspannt und dann kam Klausur, dann war so 3 Wochen vorher, war dann so, wäre das jetzt nicht, aber das war so dieses große stimmige Bild war immer so, ey, ist voll geil hier. Allein dieser Klassenraum, dein Klassenraum hat sich von allen, da ist man in Freistunden hingegangen, weil es da hinten auf der Couch so gemütlich war. Also es war so, ich würde rückblickend sagen, dass nicht das Wissen das Entscheidende war, sondern es war dieses, der Mensch, Herr Konrad, der das wirklich zum Erlebnis auch gemacht hat. Und es hoffentlich immer noch so tut.
Ich meine, das kann ich jetzt einfach als Kompliment nehmen, aber eigentlich ist es ja eine wahnsinnige Kritik, weil ich habe ja, eigentlich bilde ich mir ja ein, dass wenn man dann hinten sitzt, weil man gerade in der Freistunde Bock hat, hinten ein Kratzeis zu essen in dem Raum, man auch was lernt. Wenn du jetzt sagst,
tut man auch, ohne Frage.
Weil sonst geht meine Theorie nicht auf, weil ich, also ich sitze ja nicht am längeren Hebel, sondern ich kann 1,5 Dinge besser, möglichst hoffentlich die Fächer, die ich studiert habe. Aber das gibt mir ja keinen längeren Hebel, sondern einfach nur einen Wissensvorsprung. Und das war jetzt lustig, weil ich gerade gedacht habe, wer sitzt denn hier gerade am längeren Hebel? Der 23-Jährige, der gerade echt Möglichkeiten noch hat, die ich faktisch einfach nicht mehr habe. Wer hat denn hier gerade, Schwanzvergleich, wer hat denn hier den längeren? Aber du hast doch gerade den längeren Hebel. Du hast doch echt? Viel mehr Möglichkeiten im Leben.
Weiß ich nicht.
Weiß ich, aber fühl dich mit. Wirst du mit 46 auch nochmal ganz anders drauf gucken.
Aber ich muss ja auch erstmal 46 werden.
Ja, klar. Aber das meine ich halt, also Macht ist eine lustige Sache. Und ich glaube, der Lehrberuf hat mit Macht zu tun. Und das Wichtigste und Beste, was du tun kannst, ist, dass alle vergessen, dass es darum geht. Schüler haben auch Macht.
Ne? Vielleicht habe ich aber gerade auch genau das gemacht, wo wir eben drüber geredet haben. Ich habe vergessen.
Ja.
Meine Schulzeit ist ja auch, wir haben gestern realisiert, das Abi war vor 5 Jahren. Das, was ich gerade so als Feedback auf dich als Lehrer gegeben habe, das ist auch meine vergessene Erinnerung irgendwie
ja,
so. Ne?
Na ja. Schon ganz gut gefiltert, ne? Da waren auch ganz andere Stunden
dazu. Ich wollte gerade sagen, da waren viele Momente, oh, Herr Konrad ist voll scheiße.
Ja, und jetzt stell dir vor, wir hätten das gefilmt und können uns das genau angucken, dann hätten wir hier gerade nichts zu reden. Dann wäre alles, ja, der Computer vergisst nichts, der Algorithmus ist unerbittlich und kalt. Und das sind immer so Kitschsprüche, ne? Aber ich lerne halt auch ständig von euch. Und ich muss sagen, ich war ja so ein uncooles Kind. Also ich meine, ich habe Opern gehört, ja, einfach weil ich das gemacht habe. Und dann dachte ich, das machen alle. Und dann habe ich gemerkt, nee, die hören so andere Sachen, die ich nicht kenne. U2 und so. Und ich bin ja bis heute uncool. Also ich lese Bücher, die eigentlich keine Sau interessieren. Ich höre Musik, die eigentlich alle so, oh, schnarch. Und ihr habt dann immer so den Coolness-Faktor reingebracht. So, also ohne meine Schüler wüsste ich, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr, was in dieser Welt eigentlich passiert. Ich wüsste, glaube ich, gar nicht, was Instagram ist. Ich würde immer noch Wagner hören und meine Bücher lesen. Und ich finde das super. Ich finde das doch ganz gutes Give and Take so. Also das meiste, was ihr so mir präsentiert, finde ich urbescheuert. Aber es ist ja trotzdem ganz gut, dass ich mich damit auseinandersetze. Also ich finde das super.
Da kommt bei mir aber gerade auch Erinnerung, auch diese Texte, die wir bei dir gelesen haben im Unterricht. So, das habe ich nie vorher gehört und nie wieder angefasst. Aber es hat mir total viel auch mitgegeben, weil es so eine ganz andere... Also das würde ich genau so zurückgeben. Dass da einfach... Ich würde es vielleicht nicht Coolness nennen. Ich würde es halt vielleicht wirklich Intellekt oder Wissen nennen, was du dann in unser Leben gebracht hast.
So.
Überhaupt. Du ja auch für bezahlen.
Nee, tatsächlich nicht. Schule will vieles, aber genau das eigentlich gar nicht.
Echt?
Ja. Ich werde dafür bezahlt, dir Englisch beizubringen. Also habe ich nie als meine Aufgabe gesehen.
Stimmt, diese unzähligen Blätter, die wir kopieren. Ich habe so viele Sachen immer mit nach Hause genommen, aus dem Philo-Unterricht.
Aber der Bildungsauftrag ist ein anderer, aber den haben wir abgeschafft. Es geht jetzt um Kompetenz. Damit wären wir dann wie beim neoliberalen Projekt, ne? Und ach, egal. Ich musste auf Klo.
Ja gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Nummer. Voll cool, also... Wir haben es gemacht.
Ja.
Bang.
Ey, Fabio, du kannst das echt gut.
Ist auch voll erschreckend. Ich finde es immer wieder aufs Neue total cool, dass ich das wirklich irgendwie kann. Also weiß ich nicht. Ich wusste halt vorher nicht, was ich... Das war... Weiß ich nicht. Ich habe lange geglaubt, dass ich irgendwie nichts gut kann. Ja. Und dann bin ich hier gelandet und dachte mir, ach, irgendwie geht das doch ganz gut.
So, jetzt sage ich was wieder nicht jugendfrei so rausgeschnitten werden muss. Aber ich glaube... Ein guter Escort-Service macht das genauso, weißt du, was ich meine?
Ja, safe. Ja.
Und das ist das. Also, aber das ist so lustig, dass wir einige Dinge dann so abwerten und andere Dinge so aufwerten. Und im Grunde, und da bin ich wieder ganz bei deinem Spruch, finde das, was du gut kannst und mach es gut. Aber das reicht schon. Mach es doch nicht besser als andere und vergleich dich erst gar nicht.
Absolut.
Mach doch einfach
absolut.
Was. Und das, aber so geht es bei mir auch mit dem Unterricht. Und die Frage, das festzuhalten und zu schreiben und eigentlich... Eigentlich ist das die Krankheit. Ja. 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 Und ich meine, klar, du hast einen Punkt ist, solange du im Kapitalismus existieren willst, musst du halt was finden, wofür du bezahlt wirst. Ich habe Glück, ich werde fürs Unterrichten bezahlt und ich mache es halt echt gerne. Dann musst du halt gucken, wie du dieses Format saleable machst. Ne?
Bis September habe ich noch, dann bin ich wieder pleite. Das ist immer so ich habe immer so 3-4 Monate. Mal gucken, im September wird wieder abgerechnet.
Im September ist Payday. Mayday, Payday. Deswegen bin ich ja ein großer Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich glaube, es würde vielen Menschen die Möglichkeit geben, nicht auf der faulen Haut zu liegen, sondern Dinge zu tun, die Welt besser machen würden. Das Schöne ist, 99% von dem, was die Welt besser macht, ist, glaube ich, nicht Instagrammable und ist, glaube ich, noch nicht mal newsworthy. Aber es ist alles, was wir haben.
Ja. Fängt mit einer kleinen netten Umarmung an. So.
Ja.
Ja. Geiler Scheiß. Ja. Total cool. Dann
danke
darfst
dir.
Du jetzt, du bist entlassen, du darfst auf die Toilette gehen.
Herr Gräsis, darf ich mal kurz auf Toilette? Das ist ja der Klassiker im Unterricht. Ah, Fabio.
So, that's it. Crazy. Ich find's verrückt, dass es diese Folge jetzt hier gibt. Hätte ich damals, als ich Abi gemacht habe, glaube ich, nicht erwartet. Ich weiß noch genau, ich stand damals mit, ich finde es immer noch total schwierig, wie ich Herrn Konrad, Mr. K, Alexander nennen soll, weil das irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine besondere Beziehung zu diesen Menschen. Und ich kann mich noch so daran erinnern, wo ich an meinem Abi-Ball mit meiner damaligen Schulleiterin und Mr. K vor dem Abi-Ballraum stand und wir so darüber geredet haben, was jetzt in meinem Leben passiert. Und ich habe gesagt, ich gehe erstmal nach Neuseeland und studiere dann Jura. Ist alles doch ein bisschen anders gekommen. ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich finde es schön, dass es die Folge gibt. Mich würde voll interessieren, was das mit dir gemacht hat, so. Ob es so Momente gab, wo. Keine Ahnung. Erzähl mir, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ich würde mich freuen. Und sonst hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Nächste Woche gibt es nur mich. Das heißt nur. Ist auch okay, oder? nee. Nächste Woche neue Fabio Talks Folge. Ich freue mich, wenn du einschaltest. Bis dahin, genieß das Leben.